HR2 Kultur zum Nachhören. Camino.
Es war ein Abschied, der bundesweit für Aufsehen sorgte. Vor ziemlich genau einem Jahr verließ der katholische Priester Thomas Frings seine Gemeinde in Münster und zog sich zurück in ein abgelegenes Kloster in den Niederlanden. Angesichts all der Veränderungen in Kirche und Gesellschaft könne er nicht länger Pfarrer sein wie bisher, so erklärte er es damals. Jetzt hat Thomas Frings seinen ungewöhnlichen Entschluss noch einmal ausführlich begründet. In einem gerade frisch erschienenen Buch mit dem Titel »Aus Amenende – So kann ich nicht mehr Pfarrer sein«. Die HR-Kirchenredakteure Klaus Hofmeister und Lothar Bauerochse haben nachgefragt, warum kann es in der katholischen Kirche nicht mehr weitergehen wie bisher und wie müsste es anders weitergehen? Hören Sie das aktuelle Gespräch in der Reihe Camino – Religionen auf dem Weg.
Herr Frings, aus Amenende, so prangt es ja in leuchtendem Signal gelb auf Ihrem Buchtitel. Das klingt nach einem ja kräftigen Schlussstrich wie bei einem Buch, das hörbar zugeschlagen wird. Vielleicht sogar eine zugeknallte Tür. Was ist da zu Ende?
Da ist für mich etwas zu Ende gegangen, indem ich beruflich 30 Jahre aktiv war, nämlich mich zu engagieren in einer Struktur von Gemeinde, an die ich meinen Glauben verloren habe. Das ist sicherlich zu Ende gegangen.
Ein Glaubensverlust, sagen Sie. Ein ja. Glaube an Kirche und an das, was Sie vielleicht
Nein,
auch damals
Struktur.
In dem Beruf
geführt
hat. Eine Struktur, ja. Es gibt aber noch ein Fragezeichen hinter diesem Ende. Gibt es ein Hintertürchen?
Das Hintertürchen ist immer so negativ besetzt. Hoffentlich gibt es kein Hintertürchen, sondern eine Türe. Ich bin ja nicht aus der Kirche ausgeschieden und ich bin auch nicht aus dem Priestersein ausgeschieden. Das ist mir im Vorfeld ja überhaupt nicht so bewusst gewesen, was ich mit diesem Schritt auslösen würde. Das war ja auch gar nicht meine Absicht, dass ich meiner Gemeinde etwas sage, warum ich aus dieser Struktur aussteige. Und ein Kollege, ein guter Freund, hat es wirklich auf den Punkt gebracht, der damals gesagt hat, wenn du geheiratet hättest, wäre es für alle leichter gewesen. Der Zölibat und der Bischof wären schuld und wir könnten alle weitermachen wie bisher. Aber du hörst mit dem Pfarrersein auf, um Priester bleiben zu können. Und das stellt uns alle in Frage. Mhm. Er hat es wirklich gut zusammengefasst.
Herr Frings, Sie haben bei Ihrem Abschied aus der Gemeinde sich erklärt, ein eng bedrucktes, vierseitiges Manifest. So haben Sie Ihren Abschied begründet. Kurskorrektur lautete da die Überschrift. Ja. Und Sie haben damals auf die vielen starken Veränderungen abgehoben im Verhältnis von Kirche und Gesellschaft, auch im Verhältnis zwischen einem Priester und den Menschen, mit denen er zu tun hat. Welche Erfahrungen waren das vor allem, die Sie so in Not gebracht haben?
Eine grundsätzliche Erfahrung war, dass ich im Rückblick über 30 Dienstjahre festgestellt habe, du und viele andere haben sich unglaublich angestrengt in einer bestimmten Form von Kirche und wir haben es nicht ein Jahr geschafft, an einer Tendenz, nämlich Distanz zu dieser Kirche, auch nur ansatzweise etwas zu stoppen, geschweige denn zur Umkehr zu bringen. Und im Vorausblick, auf das ich noch 15 bis 20 Dienstjahre vor mir habe, ich mich gefragt habe, willst du die restliche Energie weiter da reinstecken? Es ist ein andauernder Rückzug für dein Leben lang, dein Berufsleben. Hm. Und dann habe ich gesagt, nein, das tue ich dann nicht mehr. Was ich jetzt so kurz anhört, war ein langer Prozess, aber das war so zusammengefasst eigentlich die letztlich entscheidende Situation, der Umstand.
Vielleicht können Sie es uns nochmal beschreiben, diese Erfahrung von Distanz, wie Sie es gerade genannt haben, dieses Gefühl, ständig auf dem Rückzug zu sein. Mhm. Wie haben Sie das erlebt? Also was ist da passiert?
Ganz praktisch. Ich habe meine erste Pfarrstelle mit 31 Jahren bekommen. Das war 1991 mit 1500 Gemeindemitgliedern. Habe nebenher noch studiert. Deswegen war es eine kleine Gemeinde und bekam dann eine Regelgemeinde. Nach 6 Jahren kam ich mit 37 Jahren in eine Stadtrandgemeinde von Münster, noch dörflich strukturiert, mit 3000 Katholiken. Dann begannen die ganzen Fusionsprozesse, weil wir keine Priester mehr haben im Nachwuchs, wurden dann eben die Gemeinden zusammengelegt. Diese erste Gemeinde, wo ich war, ist fusioniert worden. Die zweite Gemeinde mit 3000 Katholiken ist inzwischen fusioniert mit 3 anderen Gemeinden und ich wurde versetzt in meine dritte Gemeinde, das war 2009. Und habe da bereits eine fusionierte Gemeinde von 10.000 Katholiken vorgefunden und kann einfach an einer Hand mir abzählen, dass ich, wenn ich da 15 Jahre geblieben wäre, das war so mein ursprünglicher Ansatz, hätte ich wieder keinen Nachfolger gekriegt, weil wir keine Priester haben. Das war so die eine Tendenz. Wir vergrößern die Objekte, weil uns der Nachwuchs fehlt. Innerhalb der Gemeinde engagieren wir uns aber, damit die Leute auch in der Kirche ihren Glauben leben. Aber als ich Priester wurde, gingen noch rund 25-30% im Bistum Münster sonntäglich in Gottesdienst. Wir tun alles, immer wieder auch um Leute dazu motivieren, einzuladen. Und es wird auch immer gesagt, das ist total wichtig. Aber in der letzten Gemeinde, wo ich war, waren es keine 3% mehr. Mhm. Und dann fragen sich irgendwann, sag mal, wofür arbeite ich eigentlich hier? Hat das irgendwie ein Ziel? Und dann kommt ganz schnell diese Bemerkung kirchlicherseits, ja, Erfolg ist kein Name Gottes. Ja, wissen Sie mal, mit dem Satz kann ich nun gar nichts anfangen.
Also eine Frustrationserfahrung. Sie erleben, wie es immer weniger Menschen werden, die dann natürlich dennoch, weil sie nun mal auch Kirchenmitglieder noch sind, auch wenn sie sehr, sehr distanziert sind, dann doch auch auf sie zukommen mit ihren Wünschen. Und das ist auch, glaube ich, eine Erfahrung für Sie gewesen, die Ihnen nicht leicht gefallen ist.
Das dürfen Menschen, dafür sind wir auch da, mit Erfahrungen, mit Wünschen auf uns zukommen, ob das bei einer Hochzeit ist, ob das bei einer Taufe ist, ob das bei einer Beerdigung ist. Und ich glaube, viele von uns strengen sich wirklich dann auch an und versuchen, ich habe es immer so formuliert, in der Tagesbestform das dann zu tun. Es gibt dann aber so einen anderen Punkt, wo katholische Kirche sich natürlich unglaublich drin darstellen kann und wir immer noch Volkskirche versuchen zu sein, indem wir jahrgangsweise im dritten Schuljahr alle Kinder auf die Teilnahme an der Sonntagsmesse vorbereiten, wobei schon klar ist, dass in meiner letzten Gemeinde 80-90% nicht einmal in 5-6 Jahren vorher in der Kirche gewesen sind und auch ganz genau wissen, dass sie nachher nicht mehr kommen wollen und das auch mit freundlichem Ton, aber auch dann sagen, sie wissen schon, dass das stört, wenn wir da sonntags morgens einmal im Monat kommen sollen. Oder wenn so ein Kind einem dann auch sagt, du Pastor, ich kann kein einziges Gebet. Meine Mama sagt immer, so einen Quatsch machen wir zu Hause nicht. Das sind jetzt so ein paar Spitzen dabei. Aber in der Grundtendenz bereiten sie einen ganzen Jahrgang auf etwas vor, wovon sie vorher schon wissen, dass sie es weder vorher noch nachher machen wollen.
Sie
und das finde ich einfach frustrierend.
Sie sprechen vom Kommunionunterricht und dem Gang zur Erstkommunion, wo Sie sagen, im Grunde kommen die dann hinterher nicht wieder.
Ja.
Trotzdem, dass Eltern ihre Kinder da noch hinbringen, wie deuten Sie das? Wie haben Sie es empfunden?
Ja, das habe ich natürlich als positiv gedeutet. Da sage ich immer, was für eine große Chance steckt da auch noch drin, dass wir brauchen, einen Brief zu schreiben, da braucht nur das Wort Kommunion drinstehen und ein Datum. Und alle Eltern sind da. Da ist also noch ein Wunsch danach da. Und zwar, den kann ich absolut verstehen, den Wunsch, kirchliche Situation, etwas anderes kennenzulernen, seinem Kind auch zu vermitteln. Was allerdings nicht da ist, ist der Wunsch, sonntags zur Messe zu gehen. Wir kombinieren aber diese beiden Sachen, indem wir von unserer Seite, sage ich mal, von Kirchenseite aus sagen, das ist das, was wir wollen. Und von der anderen Seite aus sagen die, wir wollen, dass unsere Kind ein tolles Fest bekommt. Wir tun so, als würden wir dasselbe wollen. Und am Tag, nachdem die Feier war, kehren wir in die Realität zurück und sagen, okay, ihr wollt das nicht und wir wollen das andere nicht.
Herr Frings, das, was Sie da beschreiben, die Eltern sozusagen wünschen sich ein schönes Fest für die Kinder, an so einem Übergangsstadium vielleicht ja auch. Aber das, was Sie sich wünschen, sozusagen regelmäßigen Kirchbesuch, ernst nehmen auch des Gottesdienstes und der Messe und der Beichte, das prallt irgendwie ab. Hat Sie das geärgert?
Das hat mich unglaublich geärgert und zwar aus zwei Gründen. Wir sagen einfach nicht die Wahrheit einander. Die Eltern versprechen etwas an der Stelle und sagen, doch, genau das wollen wir. Doch, das wollen wir, weil sie wissen, wenn wir das nicht versprechen, wird es gleich gesagt, dann bist du hier falsch. Und wir tun so, als würden wir ihnen das glauben, wissen aber aus der Praxis, dass es nicht so ist. Wir retten uns dann manchmal theologisch auch dann dahin, dass wir dann sagen, ja, wir wissen aber nicht, ob die dann nicht später vielleicht nochmal kommen. Wir wissen aber sehr wohl, dass seit 70 Jahren die Zahlen, seit 70 Jahren, damit man sich das nicht falsch hört, nur rückläufig sind. Inzwischen sterben ja die Generationen, von denen wir gehofft haben, die würden alle noch mal wiederkommen. Ich glaube, wir müssen uns der Realität stellen. Und da verweigern wir uns ganz oft als Pfarrgemeinden und als Kirche.
Haben Sie auch Skepsis, dass die Menschen heute für dieses Heilige, das in den Sakramenten angeboten wird, nicht mehr reif sind?
Können wir für das Wort reif was anderes? Sie haben immer weniger Sensus dafür. Ja, reif würde auch schon passen. Wollen wir nicht über die Worte streiten an der Stelle? Das stimmt schon so. Ja, sie können damit immer weniger anfangen. Da kommen dann solche Sätze wie, wir hätten gern den Gottesdienst, wo diese Plättchen da verteilt werden.
Gemeint ist die Oblate.
Sie meinen die Oblate, die konsekrierte Hostie dann, ja. Dieses Plättchen, aber die Menschen wissen nicht mehr, was gemeint ist an der Stelle. Wie sollen sie da auch etwas für empfinden, wenn sie da nicht reingewachsen sind? Das geht eben nicht einfach über Wissensvermittlung, sondern das funktioniert, das Heilige funktioniert nicht über den Kopf, sondern über die Seele und das Herz. Und dafür müssen sie kommen und da sein. Und das funktioniert aber nicht. Wir sind ja hingegangen, sag mal, vor 30, 40, 50 Jahren kamen ja ganz viele sonntags zur Messe und die Kinder wurden dann intellektuell auf etwas vorbereitet, das sie emotional vorher schon kennengelernt haben. Heute lernen sie das emotional nicht mehr kennen, lernen es bestenfalls in katechetischen Nachmittagen, wenn es gut läuft, noch intellektuell kennen, aber nicht mehr emotional. Das ist das eine Mal, wo ich dann da war, aber das berührt mich im letzten Jahr nicht. Und die Eltern auch nicht, die sind ja auch Jahrzehnte dann schon nicht mehr da gewesen. Ich habe es mal im Vergleich so gesagt, das ist wie, die Kinder sollen alle ein Schwimmabzeichen bekommen, aber sie werden nur theoretisch über Wasser informiert, dürfen Wasser trinken, mit Wasserfarben malen, eine Badeanstalt besichtigen. Aber wenn es ins Becken geht, das tun sie nur einmal. Mhm. Und dann gehen sie alle wieder nach Hause.
Es gibt ja noch so einen ganz anderen Strang in den Veränderungen, die im Moment sich abzeichnen in der katholischen Kirche, in der Gesellschaft, dass man sagt, es wird aufgrund der sinkenden Priesterzahlen immer nötiger, große Strukturen zu schaffen, Gemeinden zusammenzulegen. Und das, was Sie eben geschildert haben, ist natürlich in einer solchen Megastruktur mit 10.000 Gemeindemitgliedern ja kaum möglich. Das heißt, das, was es am dringendsten bräuchte, ist in diesen Strukturen viel weniger denn je möglich.
Das stimmt. Rückfrage ist aber, wir hatten über Jahrzehnte die kleinen Strukturen. Kirche war niemals so gut aufgestellt wie seit dem Zweiten Weltkrieg. Die großen Gemeinden hatten wir vor dem Zweiten Weltkrieg auch schon. Die Heiligkreuzgemeinde, wo ich zuletzt war, war vor dem Zweiten Weltkrieg ebenfalls eine Gemeinde mit 10.000 Katholiken. Diese Remega-Gemeinde hat es früher schon gegeben. Wir haben sie immer kleiner gemacht, weil wir immer näher an die Leute ran wollten. Wir haben immer mehr Personal eingestellt. Wir hatten unglaublich viele Priester, Pastoralreferenten und Referentinnen, die bestens vorbereitet waren, exzellent ausgebildet, wie glaube ich zu kaum einer anderen Zeit, und sind mit all diesen ortsnahen Angeboten trotzdem dahin gekommen, wo wir heute sind. Deswegen bin ich überhaupt kein Gegner von diesen Strukturreformen. Aber das ist nur eine Antwort, die wir geben, und die kann nicht dauerhaft gegeben werden. Wenn ich jetzt höre vom Bistum Trier, die von 885 Gemeinden auf 35 Gemeinden das fusionieren wollen, dann bin ich gespannt, wie sie das in diesen Einzelgemeinden dann praktisch umsetzen.
Sie beschreiben eine Situation des Scheiterns. Die Frage ist ja, wer ist eigentlich schuld an dieser fortschreitenden Erfolglosigkeit in der Kirche, eben einfach das unter das Volk zu bringen, wofür die Christen oder wofür die Kirche nun mal steht?
Da habe ich mich hoffentlich immer so ausgedrückt, dass ich niemandem die Schuld zugewiesen habe. Und das würde ich auch nach wie vor festhalten wollen. Das ist nicht die Schuld der Gesellschaft, das ist nicht die Schuld der Hauptamtlichen, das ist auch nicht die Schuld der Bischöfe. Das ist eine gesellschaftliche Entwicklung, der wir mehr oder weniger auch ausgeliefert sind. Und das wollen wir nicht akzeptieren. Das finde ich eher problematisch, weil wir immer noch meinen, wenn wir uns aber mal so richtig noch mal anstrengen, dann schaffen wir das. Das habe ich auch in den Gemeinden so erlebt. Wenn dann gesagt wurde, wenn ich mit den Erstkommunionmodellen versucht habe und gesagt habe, Leute, wir bieten den Leuten was an, was ihnen letztlich nicht lebensdienlich ist, ja, dann müssen wir uns Messer anstrengen. Und da dachte ich, passen Sie auf, was ich jetzt sage. Ich habe 25 Jahre hintereinander Erstkommunionvorbereitung gemacht. Und wenn Sie jetzt sagen, ich habe mich 25 Jahre nicht richtig angestrengt, dann wischen Sie mal ebenso meine ganze Arbeit vom Tisch. Ich kann Ihnen von meiner Person zumindest sagen und von vielen anderen, die ich kenne auch, wir haben uns angestrengt und sind trotzdem dahin gekommen. Jetzt sind wir an einem Punkt, dass wir das einfach mal akzeptieren müssen. Sie können der Realität einen Todesstoß geben, wenn Sie ihr sagen, dass sie nur eine Möglichkeit ist.
Herr Frings, was ist die Konsequenz aus diesem Satz? Sie haben damals sozusagen nach 30 Jahren Seelsorger in verschiedenen Gemeinden im Grunde den Schlüssel aus der Hand gelegt. Wäre die Konsequenz zu sagen, das Spiel ist verloren, also wir können diesen Betrieb, den wir da haben, nicht mehr aufrechterhalten. Das Sterben der Kirche, so wie wir sie jetzt kennen, ist unabwendbar?
Das Sterben, wie wir es jetzt kennen, scheint unabwendbar zu sein. Das ist ja nicht eine Sache ist von, ja, das ist jetzt 5 Jahre, das kann auch wieder vorbeigehen. Das ist einfach seit Jahrzehnten eine eindeutige Tendenz. Jetzt gibt es welche, die dann sagen, ja, siehst du, wir sind ja schon seit 60, 70 Jahren auf diesem Weg. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit umso größer, dass es jetzt wieder bergauf geht. Da stehe ich nicht auf dem Standpunkt. Ich glaube, dass diese Form von Kirche im Moment hier bei uns nicht mehr die ist, die mit den Menschen wirklich kompatibel ist. Die hat Jahrzehnte großartige Dienste geleistet, das schreibe ich auch in dem Buch. Da schütte ich überhaupt keinem irgendwelchen Wasser in seinen Kaffee und sage, das hast du schlecht gemacht. Nein, das ist über lange Zeit gut gegangen. Aber ich glaube, wir sind längst an einem Punkt angekommen, wenn nicht darüber hinaus, das ist aber deutschlandweit auch sehr unterschiedlich, wo wir sagen könnten, vielleicht müssen wir nach einer anderen Struktur gucken, statt die bekannte Struktur nur immer zu vergrößern.
In HR2 Kultur hören Sie die Sendung Nachgefragt. Wir sprechen mit Thomas Frings. Er ist katholischer Priester und hat unter bundesweiter Aufmerksamkeit vor einem Jahr seinen Dienst als Pfarrer quittiert. Er sagt, so kann ich nicht mehr Pfarrer sein. Herr Frings, was wäre denn unter den Bedingungen, die Sie geschildert haben, die Alternative? Wie könnte man denn anders die Kirche gestalten?
Ich habe es in dem Buch versucht darzustellen. Das ist aber nur eine Skizze, ein Grundriss, noch kein Aufbau. Und deswegen steht das natürlich in einem unfairen Vergleich zu dem Bekannten. Das Bekannte hat immer die Geschichte, die für sie spricht, und die Erfahrung. Und das Unbekannte ist immer noch mit Risiken behaftet. Ich habe aber ein Modell versucht zu entwickeln, das einfach mal davon ausgeht, dass nicht nur zurückfährt und sagt, das können wir noch tun oder das können wir noch machen oder so lange können wir das noch weiterführen, sondern dass einfach mal den Reset-Button drückt und sagt, wir starten an einer bestimmten Stelle nochmal neu. Das heißt nicht für alle Gemeinden, aber warum nicht punktuell in bestimmten Städten, statt nur Gemeinden zu fusionieren und zusammenzulegen, mal neue Gemeinden zu gründen. Da verschlägt es einem ja fast schon den Atem zu sagen, was traut er sich da zu sagen? Kirche ist auf dem Rückzug, da haben die sich gefälligst dran zu gewöhnen seit Jahrzehnten. Und ich gehe hin und sage, lass uns doch mal neue Gemeinden gründen, deren Verantwortung wirklich in den Händen der Gemeindemitglieder, der Getauften liegt. Es können aber alle mitmachen, selbst Ungetaufte könnten in dieser Gemeinde mitmachen, aber es werden nicht mehr traditionelle Angebote angeboten und bedient, sondern es wird das bedient, was befragt wird.
Also das, was gefragt ist oder aber was entsteht. Also Richtig. Sie wollen im Grunde ganz neu anfangen, sagen Sie gerade. Wahrscheinlich auch, weil Sie der Überzeugung sind, dass das Bestehende nicht zu reformieren ist oder zumindest große Beharrungskräfte da sind. Mit wem wollen Sie starten? Wen suchen Sie? Wen brauchen Sie dafür?
Ich kann Ihnen keine Namen nennen, aber ich glaube, dass gewisse Städte, nehmen wir mal, Münster kenne ich, das ist jetzt 300.000 Einwohner, aber in gewissen Stadtgrößen es doch, glaube ich, Menschen gibt, und da habe ich jetzt Rückmeldungen von manchen, die sagen, Mensch, mach das doch bei uns, komm hier hin, wir würden mitmachen. Dass es eine Equipe gibt, die am Anfang steht und sagt, wir gründen eine neue Gemeinde. Und wir fangen damit an, und zwar mit dem Kerngeschehen von Gemeinde, das ist auch die Eucharistie, wir feiern auch die Sakramente, wir bieten das an, aber wer was haben will, muss auch mitmachen. Zwischen Anspruch und Zuspruch. Der Zuspruch nach außen ist unbegrenzt, aber je weiter ich nach innen vordringe und sage, ich will aber auch die Hochform haben, dann muss ich entsprechendes auch mitbringen. Und das tun wir in der heutigen Gemeinde ja nicht, da fällt das auseinander.
Also das sind alles entschiedene Christen, die verbindlich und verantwortlich sich da einbringen wollen?
Das wäre die Equipe, die am Anfang im Kern stehen muss. Aber es müssen nicht alle entschiedene Christen sein. Wenn jetzt zum Beispiel eine Gruppe von Menschen kommt, die sagt, wissen Sie was, da kommt ein paar, die sagen, wissen Sie was, wir sind nicht getauft, aber können Sie uns einen Segen geben? Wir haben standesamtlich geheiratet. Da muss sowas in so einer Gemeinde möglich sein. Warum denn auch nicht? Die können nicht kirchlich heiraten. Oder wenn Eltern kommen, die sagen, wir sind beide nicht getauft, aber wir haben jetzt ein Kind und wir haben eine Sehnsucht, wir haben eine Hoffnung. Dann würde ich das Kind nicht taufen, aber wir sagen, wir feiern einen Segensgottesdienst, dass also diese Gemeinde nach außen offen ist. Aber wenn die Leute sagen, Mensch, wir wollen unser Kind taufen lassen, ja, dann müsst ihr euch selber auch taufen lassen. Und wenn ihr euch taufen lasst, entstehen daraus diese und diese Verantwortungen auch und diese Verpflichtungen. Das Evangelium hat auch einen Anspruch.
Also entschiedene Christen wollen Sie da zusammenführen und Sie sprechen von einer Entscheidungsgemeinde. Wo steht denn in so einer Gemeinde der Pfarrer? Denn da kommt es doch dann wesentlich auf die Laien an, wie man mit der alten Sprache sagen würde.
Richtig. Eins noch, ich will nicht nur entschiedene Christen zusammenführen, die müssen nur im Mittelpunkt stehen, also den Kern bilden. Mhm. Nach außen hin kann aber jeder sich andocken an die Gemeinde. Wenn jemand sagen würde, wissen Sie was, mir reicht, wenn ich einmal im Jahr ein geistliches Wochenende mitmachen kann. Kann ich dann Mitglied dieser Gemeinde sein? Kannst du selbstverständlich, aber dann solltest du dein Kind nicht auf die Erstkommunion vorbereiten, weil du daran sowieso ja nicht teilnimmst. Da ist so der Unterschied für mich. Wo steht der Priester dabei? Der Priester steht da, wo er für die Sakramente gebraucht wird. Nämlich für die Beichte und für die Eucharistie. Selbst die Taufe könnte ja schon einen Diakon spenden. Aber nehmen wir die Taufe noch dazu. Heute ist es so, dass in der traditionellen Territorialgemeinde wir danach vorgehen und sagen, wir haben noch so viele Priester und so viele Kirchen in der fusionierten Gemeinde, wie viele Messen können wir wo noch anbieten? Und wir gucken gar nicht danach, wie viele Leute da sitzen. Da klagen ja viele drüber, indem sie sagen, ich feiere dann dreimal die Messe in dreimal einer leeren Kirche. Das ist übrigens mehr Stress als fünfmal in einer vollen Kirche. Oder wie sagte ein Kaplan, wenn ich die Messe feiere, habe ich immer das Gefühl, ich arbeite auf einer Baumwollplantage. Ich musste auch eben schalten.
Ja.
Lauter weiße Locken vor mir. Ne? Nichts gegen alte Menschen dabei, wunderbar. Aber in dieser Gemeinde wird es anders sein. Da wird eben nicht geguckt, wie viele Messen können wir anbieten. Das kenne ich ja so, dass wir dann sagen, ah, Familienmesse, können wir eine Viertelstunde später, wenn wir auf 10.30 Uhr gehen, kommen die Leute vielleicht eher. Wir bieten den Kern unserer Sakramente, die Eucharistiefeier, bieten wir an wie Sauerbier nach der Devise von, wie können wir es euch so nett und angenehm machen wie möglich. Es ist ja nicht so, dass wir bei der Entscheidungsgemeinde sagen, sonntags morgens um 3 Uhr in der ungeheizten dunklen Kirche und die echten Christen kommen eben dann. Nein, man würde aber sagen, die Equipe der Laien entscheidet, wann sie gerne einen Priester hat, der mit ihnen eine Eucharistie feiert und nicht mehrere, so wie es gerade in den Kram passt. Nein, da entscheide ich mich für und dann komme ich dahin, weil mir das wichtig ist. Und wenn ich das nicht finde, bleibe ich eben zu Hause.
Gehen wir mal davon aus, dass sowas stattfinden würde. Solche Gemeindeneugründungen, Sie sagen eher so im städtischen Bereich. Was passiert dann mit den bisherigen Gemeinden? Kann man nicht dann damit rechnen, dass die, die sich engagieren wollen, die fitten Leute, auch die, die intensives Gemeinde- und Gottesdienstleben suchen, dass die sich dann im Grunde diesen neuen Gemeinden anschließen und die alten umso schneller ausbluten?
Was wäre das Tragische daran? Das wäre doch großartig. Es würde überzeugender und ehrlicher werden. Aber ich glaube das gar nicht mal. Ich glaube, dass viele Menschen in ihrer traditionellen Territorialgemeinde, wo sie bisher aktiv waren, auch gerne aktiv bleiben wollen. Es würde sich bestimmt eine andere Gruppe finden. Aber was wäre, wenn das Modell erfolgreich wäre? Niemandem würde etwas genommen. Außer denen, die sagen, ich will nur die Tradition, aber ich will sie nicht leben. Und auf die würde ich tatsächlich dann keine Rücksicht nehmen.
Sie sagen, niemandem wird die Tür zugeschlagen, Nein. Aber es klingt doch insgesamt sehr anspruchsvoll. Sie sagen auch, das Evangelium hat einen Anspruch. Es klingt auch hochschwellig, sagen wir mal. Zurzeit soll ja alles niederschwellig sein. Mhm. Ist diese neue Gemeinde doch ein eher exklusiver Club?
Dann muss ich es immer wieder noch mal sagen, nein, sie ist exklusiver, je weiter ich zur Mitte vordringe. Und das ist offen für jeden, der da mitmachen will. Wer aber sagt, wissen Sie was, das mit dem Sonntag, und das sagen uns doch 90% mit wachsender Zahl allein schon der Katholiken, die ja sagen, also wissen Sie was, das ist nicht meins, sonntags dahin kommen. Aber ich möchte trotzdem katholisch sein, ich möchte trotzdem Mitglied der Kirche sein. Wir müssten für die Leute ein Angebot schaffen. Das tun wir ja nicht, weil wir uns dermaßen kapriziert haben auf diesen Sonntagmorgen und diese 10 Uhr Messe. Und da müssen sie am letzten alle hinkommen. Und wenn wir das erreicht haben, ist alles wieder gut in der Kirche. Das glaube ich nicht.
Aber das ist ja ein sehr hohes Gemeindeideal, etwas, wofür man sich wirklich begeistern kann. Man hört es Ihnen auch an, dass Sie sich für so eine ideale Kerngemeinde, für so eine Equipe wirklich begeistern könnten. Und andererseits sagen Sie aber, ich habe nichts dagegen, wenn Leute auch in größerer Distanz zur Kirche gehören, auch zur Gemeinde gehören. Haben Sie wirklich nichts dagegen, so eine Zweiklassengemeinschaft zu machen?
Das ist keine Zweiklassen, das ist eine Vielklassen. Und die haben wir heute ja auch. Das ist doch keine andere Beschreibung als des Tatbestandes von heute. Nur heute sagen wir es nicht, weil wir hingehen und sagen, nee, alle kriegen alles, ob sie das was mit anfangen können oder nicht. Und es dient den Leuten nicht und es ist dem Sakrament gegenüber nicht ehrlich. Und daran habe ich mich gestoßen. Und dieses Modell wäre ehrlicher dem Sakrament gegenüber und auch lebensdienlicher den Menschen gegenüber.
Müsste man allerdings vielleicht auch nochmal die Kirchensteuer überdenken, denn im Moment kriegen alle alles, weil die alle auch zahlen.
Das ist natürlich etwas, das kann ohne weiter sein. Aber wenn dieses Modell attraktiv ist, wer sagt uns denn nicht, dass es auch einladend ist, dass Leute sagen, wissen Sie was? Ich möchte gern Mitglied dieser Gemeinde sein, das ist mir sogar was wert, auch wenn ich da sonntags nicht hinkomme. Ich zahle da auch für. Heutzutage hatte ich den Fall, in meiner letzten Gemeinde waren im letzten Jahrgang 25% der Kommunionkinder hatten Eltern, die bereits aus der Kirche ausgetreten waren. 25%. Und Sie können davon ausgehen, die Zahl wächst. Also ist das kein Gegenargument, denn dasselbe erleben wir heute ja auch. Die Austrittszahlen sind enorm hoch, aber von unten wird trotzdem alles noch bedient.
Thomas Frings, im Frühjahr 2016 sind Sie aus dem Pfarramt im Bistum Münster ausgeschieden. Das war so ein Paukenschlag. weil sie es öffentlich begründet haben in einem Manifest. Daraus ist ein Buch entstanden mit dem Titel Aus Armen Ende. Sie haben sich nach dem Rückzug in ein Benediktinerkloster begeben. Und da leben Sie nun auch in einer Gemeinschaft der Entschiedenen, wie Sie sich das ja auch im Grunde für so eine Gemeinde wünschen. Bleiben Sie jetzt im Kloster oder kommen Sie doch noch zurück, um die Gemeinde der Zukunft zu gründen?
Kleine Korrektur, das ist nicht die Gemeinschaft der Entschiedenen, das ist die Gemeinschaft der Suchenden. Und das merken Sie in dieser kleinen Gemeinschaft sehr deutlich. Mhm. Die sagen nicht, wir haben Gott gefunden, wir wissen, wer Gott ist, sondern wir sind die Gruppe derer, die versuchen, Gott zu suchen. Auf die Frage, ich werde bis Ostern da bleiben, dann bin ich insgesamt 9 Monate im klösterlichen Leben gewesen, mache danach mit dem Buch eine Lesereise, stürze mich nochmal in das volle Leben von Nord bis Süd, von Ost bis West durch Deutschland, jeden Tag in einer anderen Stadt, werde dann nochmal wieder da zurückkehren und dann gucken, was machst du mit dem Leben? Ist das der Ort, wo du weiterhin leben und suchen möchtest oder gibt es eine andere Option für dein Leben?
Also noch sind Sie offen, obwohl Sie 9 Monate dort waren. In der Zeit normalerweise brütet man ja auch schon was aus.
Ne? Da brütet man schon was aus. Die Entscheidung reift heran und wird dann gefällt, so kann ich sagen.
Thomas Frings, vielen Dank für das Gespräch.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Nachgefragt, das aktuelle Gespräch in der Sendereihe Camino in HR2 Kultur. Heute sprachen die HR2 Kirchenredakteure Klaus Hofmeister und Lothar Bauerochse mit dem Ex-Pfarrer Thomas Frings.